Erstmal möchte ich jetzt aber hier den Abend beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, an euch nochmal einen herzlichen Gruß hier in der Gemeinde. Wohl aber auch an die, die jetzt zugeschaltet sind. Wahrscheinlich werden das heute eben mehr sein, obwohl hier der Gemeindesaal gut gefüllt ist. Aber es gab ja hier gegen 18 Uhr einen starken Regenfall und ich weiß, dass einige da auch umgekehrt sind. Vielleicht sind die jetzt dabei. Ich freue mich, dass wir jetzt so durch die Technik verbunden sein können. Ich möchte eine kurze Andacht halten und diese Andacht soll aber schon reinführen in das Oberthema, was wir heute auch haben und auch in den nächsten Wochen uns anschauen werden. Im Hinterkopf möchte ich schon die Stiftshütte halten. Die habe ich auch da unten noch in einem Koffer. Die werde ich dann nächste Woche aufbauen, beziehungsweise haben wir auch einige Folien mit Harry vorbereitet, dass die Internetgemeinde auch da einige Bilder sehen kann von der Hütte selber. Gedanklich möchte ich uns aber noch einmal in den Schöpfungsbericht reinholen aus 1. Mose im Genesis. Der lehrt uns der Text, dass der Schöpfer, Jahwe, der Schöpfergott, dem Geschöpf einen Auftrag gibt. Nach der Schöpfung sollte Adam den Garten bewahren. Das, was Gott geschaffen hatte, war sein Auftrag jetzt zu bewahren und zu bewachen. Und wenn wir das jetzt ganz streng nehmen, dann war dies eigentlich schon ein Dienst für Gott, den er tat. Er hat für Gott eine Aufgabe übernommen und zu dieser Aufgabe gehörte auch eine Warnung, was er nicht tun soll und eine Verheißung des Segens, was er tun darf. Wir kennen die Geschichte alle. Es ging eigentlich um Leben und Tod. So viel hat Gott Adam anvertraut. Eine Entscheidung zu fällen für sich, für Eva und letztendlich auch für alle Nachkommen, die dann gekommen sind. Wir wissen nicht, wie lange diese Periode des Gehorsams gehalten hat. Irgendwann aber wissen wir, dass dies von Adam gebrochen wurde. Und der Römerbrief in 5 schreibt uns da Paulus: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und an dieser Stelle sprechen wir von der Erbsünde. Das heißt, sobald ein Baby geboren wird, ist es ein Feind Gottes durch die Erbsünde. Es hat noch nichts getan, noch nicht irgendeinmal was geschrien oder etwas und schon ist es durch die Erbsünde geschädigt. Und dann, wenn es älter wird, wenn wir älter werden, wissen wir alle, dann wächst das, was in uns drin ist, durch die Begierden der Augenlust, der Fleischeslust, dann die Faulheit, richtig und gut zu handeln und irgendwann werden wir dann auch wieder sterben, weil das eben der Sünde Sold ist. Die Frage, die ich stellen möchte, auch heute im Laufe des Abends, soll so ein permanent da sein. Hast du dich schon einmal mit jemand überworfen? Oder mit jemand Stress oder Streit gehabt? Oder vielleicht auf der anderen Seite, hat sich schon jemand über dich einmal geärgert und war so richtig sauer und wütend? Und wenn das so war, dann ist die Frage: Was hast du unternommen, damit man wieder gut wird, damit das, was sich aufgebauscht hat, wieder geglättet werden kann? Da ist die Frage, was tue ich, wenn es Stress gibt? Greife ich zum Handy, schreibe ich eine SMS, schreibe ich eine E-Mail, besuche ich jemand, klopfe ich an mit irgendeinem kleinen Geschenk in der Hand und sage, es tut mir leid? Ich kann dir sagen, was Gott unternommen hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Und da heißt es, und das soll schon der Hinweg sein auf zur Stiftshütte, da heißt es in Johannes 1,14, das Wort, also Logos, ward Fleisch und wohnte und zeltete unter uns. Gott hat einen Plan. Er hat gesagt, okay, das mit Adam, das ist schief gelaufen. Aber wir müssen jetzt irgendetwas tun, damit es ein Ende hat. Und im Endeffekt schickt er seinen Sohn, wir kennen alle die Weihnachtsgeschichten, aber das Wort jetzt in Johannes 1,14 heißt, er wohnte, er zeltete unter uns. Und das ist so der ganz große Gedanke, den ich für die nächsten 5 Wochen hier spannen möchte, dass Gott bei uns wohnen möchte. Er will nicht nur Gast sein und hin und wieder mal kommen, sondern er will bei uns wohnen. Und genau das hat er dann getan. Er wurde Fleisch, nahm Fleisch an. Das heißt nicht unsere Sündhaftigkeit. Er ist nicht durch die Erbsünde geschädigt wie wir. Aber er nahm Fleisch an, wurde als Mensch erkannt und er hatte eine Herrlichkeit um sich herum. Auch das ist schon wieder ein Wink auf die Stiftshütte. Es heißt in 1. Johannes 14b, wir, also die Jünger, sahen seine Herrlichkeit bei Jesus. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Herrlichkeit, die Jesus hatte und die Jünger erkannt und gesehen haben, diese Herrlichkeit erlebt auch Mose zur Zeit der Stiftshütte. Das heißt in 2. Mose 40, 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Wie gesagt, ich werde dazu mehr sagen, aber ich möchte das Bild einfach mitnehmen, dass Gott einmal im Zelt, aber auch an durch Jesus oder bei uns durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Er sucht die Gemeinschaft. Bei all dem, was verloren gegangen ist, bei all dem, was wir zerschlagen haben, möchte er wohnen. Und er zählt nicht nur und repräsentierte Gott, sondern er ist auch stellvertretend für uns gestorben, das wissen wir. Und dann heißt es den Römer weiter, wie nun durch die Sünde eines Adam die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, eben für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Und das ist das, worüber wir jetzt in den nächsten Wochen nachdenken sollen und möchten, dass die Stiftshütte eigentlich das war, was Gott den Menschen geschenkt hat, um ein stellvertretendes Opfer zu geben für das, was schiefgelaufen ist. Und dieses stellvertretende Opfer war natürlich in der damaligen Zeit sehr viel Blut, sehr viel Elend von den Tieren und ist für uns heute etwas einfacher. Aber es ist genauso, dass das Blut Jesu fließen musste, stellvertretend, um das, was im Paradies geschehen ist, wieder sicherzustellen und gerade zu biegen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte danken, dass wir unter deinem Schutz, in deinem Blut, in deinem Namen hier zusammen sein dürfen, dass du dich entschieden hast, auf diese Erde zu kommen, für uns stellvertretend zu sterben und dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt und Gemeinschaft zu leben. Ich möchte bitten, Herr, für heute Abend, dass du das deutlich werden lässt, was für es dich gekostet hast und wie du immer wieder versucht hast, in der Geschichte einzugreifen, um dem Menschen nahe zu sein. Sei es auch heute bei uns hier in der Bibelstunde oder da, wo wir zugeschaltet sind, segne uns in deinem Namen. Amen. Ich möchte, bevor ich jetzt dann gleich wirklich anfange, noch mal ganz kurz etwas sagen. Ich habe da hinten 4 Bücher, die sind von Eberhard Platte geschrieben. Einmal mitten unter euch, da habe ich das Buch einmal, dass ihr es ansehen könnt. Und auf der Rückseite ist da hinten eine Liste, wo ihr euren Namen eintragen könnt. Und dann werde ich am Ende eine Sammelbestellung machen. Es ist Martina Giesenhagen so abgesprochen, dass die Bücher, die jetzt da sind, diese 4, ausschließlich über meinen Namen laufen. Das habe ich mit dem Autor Eberhard Platte so abgesprochen. Sie wird aber in der Gemeinde sonntags auch noch andere Bücher rund um das Thema Stiftshütte zur Verfügung stellen. Wer also da gerne gucken möchte, kann das tun. Also das Buch hier mitten unter euch ist, liegt hinten, ist mehr so ein Bildband. Dann, wie man die Stiftshütte lehrt, das ist sehr ausgefeilt mit einer CD, die es sicherlich heute nicht mehr so in dem Rahmen gibt. Sehr gut ausgearbeitet. Dann etwas vielleicht zu Weihnachten, Entdecke, wo Gott wohnt, das ist dann 9,90 Euro. Und dann ein einfaches Heft, noch einmal der Weg zu Gott für 3,50 Euro. Also da könnt ihr am Ende, wenn ihr wollt, euch die Bücher ansehen, ein bisschen rumblättern und dann entscheiden, ob ihr das nehmen wollt oder nicht. Und für die Internetgemeinde ist es leider nicht anders möglich, als über das Gemeindebüro dann zu bestellen. Aber hier, wer im Raum ist und sich das ansehen kann, kann das gerne tun. Ich habe das überschrieben jetzt hier, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Und das ist eigentlich auch das Thema. Während der Mensch ständig und stetig auf der Flucht vor Gott ist, möchte Gott mit diesem Menschen Gemeinschaft haben. Haben das ja gerade schon bei Adam verstanden, das war nicht mehr möglich, er musste auch das Paradies verlassen. Und Gott hat jetzt im Laufe der Geschichte unterschiedliche Methoden und Pläne, wie er immer wieder mit dem Geschöpf in Kontakt kommt. Das Geschöpf selber, wir Menschen, sind so verblendet und so verdorben, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen würden, Gott zu suchen. Wir leben in dem Labyrinth der Sünde und der Verirrung und gehen unsere Wege und teilweise vermissen wir noch nicht mal die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott, wie er ist, in seiner Größe, hat verschiedene Phänomene, sage ich jetzt mal, mit denen er in Kontakt tritt zu den Menschen. Also zum Beispiel bei Abraham in Mesopotamien, da offenbart er sich ihn. Und bei Mose am Dornbusch tut er es ebenso. Oder aber jetzt auch für das Volk Israel mit dem Gedanken der Stiftshütte. Und Gott benutzt auch symbolische Beispiele, wie zum Beispiel das stellvertretende Lamm, das geschlachtet werden musste vor dem Auszug aus Ägypten. Und das Blut des Lammes das Haus sichern sollte. Das Blut als Zeichen der Rettung. Wir können jetzt immer viele Bilder von dem Alten Testament in das Neue Testament übertragen und werden feststellen, dass das nicht etwas ist, wo wir intellektuell hoch sein müssen, sondern dass die Kinder im Kindergottesdienst das verstehen können, wovon wir heute sprechen. Und auch Dr. Professor Schnitzel würde auch nichts anderes tun, als das verstehen, dass man diese Bilder übertragen kann, sowohl von der einen Seite auch von der anderen. Wir haben auch typologische Bilder, also Urbilder, um das zu verdeutlichen. Wenn ich das gerade hatte, dann ist Adam der Sünder auf der einen Seite, das Haupt der Sünde, und auf der anderen Seite wäre dann eben Jesus das Haupt der Gemeinde. Wir können also solche typologischen Bilder auch immer benutzen. Oder im Garten Eden, im Genesis, in 2. Mose, oder im 1. Mose, oder im Paradies in der Offenbarung haben wir auch wieder etwas, was gegenübersteht. Oder die Zeit der Sintflut in 1. Mose 6 und dann die Zeit der Endzeit wieder im Neuen Testament, zum Beispiel Lukas 17 oder in anderen Versen. Und das, was jetzt besonders herausragt von allen typologischen Phänomenen oder symbolischen, ist eben die Stiftshütte. Und jetzt sehe ich, dass Claudia hier noch die letzten Blätter gerade verteilt. Das ist genau passend, weil ich jetzt zu 2. Mose 25, 8, 9 und 40 kommen möchte. Und das ist nämlich dieses Gewaltige an der ganzen Thematik. Da heißt es im Gespräch mit Mose in 2. Mose 25, Vers 8, Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir, Mose, vor der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und dann noch Vers 40, und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Mose wird also jetzt Bauunternehmer. Und ganz wichtig, es war nicht die Idee von Mose, eine Stiftshütte zu bauen. Es war die Idee Gottes. Mose ist da überhaupt gar nicht drauf gekommen. Und was Mose jetzt hat, ist eben nicht ein Bauplan, wie sie Claudia oder andere Architekten kennen, sondern Mose sieht ein Modell. Und dies, was im Himmel als Abbild da war, soll er jetzt mit irdischen Hilfsmitteln nachbauen. Und da gibt es ganz konkrete Anweisungen, ich komme da jetzt dann auch nächste Woche noch mehr zu. Aber wichtig ist hier, dass wir verstehen, Mose hat keinen Bauplan, sondern Mose sieht ein Modell. In 2. Mose 26, das könnt ihr mitlesen, 30 heißt es, und die Riegel sollst du mit Gold überziehen, so sollst du die Wohnung in dieser Weise aufrichten, wie du sie auf dem Berge gesehen hast. Also der Berg ist der Berg Sinai. Und da sieht Mose, was er tun soll. Zum ersten Mal. Ein paar Verse weiter in Kapitel 27,8, auch das könnt ihr mitlesen. Als einen Kasten von Bretter sollst du ihn, also das ist der Brandopferaltar, machen, dass er inwendig hohl sei, wie er dir auf dem Berge gezeigt wurde. Wir müssen das richtig verstehen. Gott will nicht nur geistliche und geistige, sondern auch räumliche Nähe zu seinem Volk. Wir werden nächste Woche sehen, wie das aufgebaut war, dass die Stiftshütte in der Mitte der ganzen Hunderte und Tausende von Zelten gelagert war und da repräsentierte Gott durch die Wolke seine Gegenwart. Die Gemeinschaft des Schöpfers mit den Menschen, den Geschöpfen, war sein Plan vor Grundlegung der Welt. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns. Das ist nicht unsere Idee, Gott zu suchen. Er legt es uns vielleicht in unserem Herzen, aber die ganzen Aktivitäten gehen von ihm aus. Ich lese jetzt einmal hier Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Gaben im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Gott sucht uns und möchte mit uns zusammen sein. Das lesen wir auch in dem nächsten Vers, das habt ihr jetzt nicht, aber in 3. Mose 26, ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Die ganze Schrift ist durchgängig davon gezeichnet, dass Gott mit den Menschen zusammen sein möchte. Oder auch das, was wir immer wieder zitieren, auch in kleinen Gebetsgemeinschaften oder wenn wir uns treffen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, was macht er da? Da ist er mitten unter uns. Da ist er nicht nur dabei, sondern in der Mitte. Ich habe ihm mal sagen lassen, dass ein guter Hirte in der Mitte seiner Herde steht. Wir haben so Bilder oft, da geht der Hirte voran und führt. Aber eigentlich wurde mir erklärt, dass der gute Hirte in der Mitte ist, damit er die Schafe vorne im Blick hat, aber auch die, die hinten so langsam sind, dass er sie um sich herum hat. Und das müssen wir uns heute Abend mitnehmen, dass Gott in unserer Mitte sein möchte. Er möchte nicht unser Gast sein, sondern er möchte da sein, wo wir sind und permanent da sein, wo wir sind. Neben der Situation im Garten Eden, kommen wir jetzt zu den Notizen, finden wir in der Schrift weitere Begegnungsstätte Gottes mit dem Menschen. Also das Erste, was ich hier geschrieben habe, ist chronologisch die Stiftshütte. Da heißt es in 2. Mose 40, 35, und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Wir werden da noch genau hingucken, was das alles bedeutet. Aber eins dürfen wir schon mal feststellen, dass wenn Gott präsent war, Mose da gar nicht rein konnte als sündiger Mensch in Gottes Heiligkeit. Das Zweite, was wir haben, ist der Tempel Salomos. Salomo baut dann quasi diese Stiftshütte, das Modell der Stiftshütte in groß. Und natürlich wird das ein großartiger Tempel, weil Salomo, das wissen wir alle, der König der Weisheit war. Und er hat also, das können wir dann auch im Alten Testament nochmal nachlesen, er hat dann von seinen Schätzen gegeben, die er hatte, aber er hat auch viele andere darum gebeten, noch zusätzlich Gold und Silber zu spenden, damit der Tempel in dieser Form gelingen konnte. Es heißt hier in 2. Chronik 5, 14, 15, es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspieler erhob und man den Herrn lobte. Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten, wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Auch das ist jetzt ein bisschen Theologie, das gebe ich euch einfach mal so mit. In der Schrift wird die Wolke immer gleichgesetzt mit der Herrlichkeit oder Gegenwart Gottes. Wir haben das auch in Matthäus 17, als Jesus mit den Jüngern Johannes, Jakobus und Petrus auf dem Berg ist, da überschattete sie eine Wolke. Und dann erscheint Elia und Mose. Ihr kennt die Geschichte. Und die Wolke ist immer die Präsenz Gottes. Oder das Wort, was da steht, überschattete sie eine Wolke, ist genau dann wieder das Gleiche im Griechischen, was dann bei der Schwangerschaft geschrieben wird, als Maria durch den Heiligen Geist Jesus empfing. Auch das ist wieder ein Überschatten. Auch da sprechen wir wieder von der Wolke. Also die Wolke ist in der Bibel immer etwas Heiliges in der Gegenwart Gottes. Ich komme hier zu dem Dritten, der Leib Christi. In Johannes 2, 21, da geht es im Kontext um die Tempelreinigung. Aber es heißt da, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort des Herrn Jesus, das Herr Jesus gesagt hatte. Also Jesus sieht seinen Leib als ein Tempel an. Ich komme da gleich auch nochmal zu unserem zu sprechen. Möchte aber jetzt nochmal hier 2. Korinther 5 lesen. Da heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Dass Jesus, das wissen wir ja aus dem Hebräerbrief, in einer ganz besonderen Weise ein ganz besonderes Lamm war und dass sein Blut nicht nur öfter, sondern einmal vergossen wurde, ist natürlich etwas Besonderes. Aber diesen Gedanken müssen wir jetzt mitnehmen, dass wir nur hier sitzen können, weil stellvertretend für uns etwas geschehen ist. Und wenn das nicht geschehen ist, dann sind wir auch nicht wiedergeboren und haben den Heiligen Geist nicht in uns. Ich möchte zu dieser Tatsache jetzt noch einige Verse, so einen Exkurs hier aus 1. Korinther nehmen, weil auch unser Leib, unser sterblicher Leib, ist nicht irgendetwas, sondern wenn wir gläubig sind, der Heilige Geist in uns wohnt. Und ich lese jetzt hier nur mal einige Verse, die könnt ihr zu Hause nachlesen, die habe ich jetzt nicht ausgedruckt, aber ihr habt sie, 1. Korinther 3, 16, 17, da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Also unser Körper ist auch nicht nur irgendeine Masse, sondern wir repräsentieren durch und mit unserem Körper auch Gott. Oder in 1. Korinther 5, da geht es um den Ausschluss von Unzüchtigen in der Gemeinde. Er sagt, euer Rüben ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Und da schreibt er die ganze Zeit den Korinthern immer wieder, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Und jetzt Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Und dann kommt ein Lasterkatalog, nennt dann Namen, die das Reich Gottes nicht ererben werden. 1. Korinther 6, 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder draus machen, das sei ferne. Also der Leib Christi war in besonderer Weise auch ein Tempel, aber auch wir stehen in Verantwortung, mit unserem Leib Christus zu verherrlichen. Er schließt dann in 1. Korinther 6, 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Also auch das ist eine Verantwortung, die wir haben, die wir tragen, weil wir Gott und Jesus repräsentieren. 1. Timotheus 3, 15, da schreibt Paulus dem Timotheus, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also in der Gemeinde, ob das jetzt nun die Kirche ist oder die Gemeinde oder der Hauskreis oder die Familie, gibt es Ordnung, wie wir uns verhalten haben. Und das werden wir dann auch an der Stiftshütte sehen. Da gab es ja nicht nur diese Gerätschaften, sondern es gab ja auch das Priesteramt, es gab die Leviten. Und auch da gab es ganz klare Vorschriften, wie es gehalten werden sollte und wie man es darstellt. Epheser 2, jetzt komme ich hier zur Gemeinde, Epheser 2, 19, 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Auch hier wieder das Wort Wohnung oder auch Tempel in dem Herrn. Also das ist ein ganz starkes Bild, was wir hier mitnehmen müssen, das uns auch dann durch die Woche durchaus begleiten soll, wenn wir immer wieder daran denken. Dann der Tempel in Hesekiel, das ist wohl im tausendjährigen Reich. Die Herrlichkeit des Herrn kam hinein im Tempelhaus durch das Tor, das nach Osten liegt. Dann die Wohnung im neuen Jerusalem, da heißt es in Offenbarung 21, und ich, also der Apostel Johannes, sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist der Tempel, er und das Lamm. Und dann zum Schluss noch einmal Offenbarung 21. Ich, natürlich Apostel Johannes, hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott, das hatte ich ja am Anfang gesagt, hat sich immer wieder offenbart. Zum Beispiel am Schilfmeer, als keine Rettung mehr möglich war, hat Gott sich offenbart, hat das Volk Israel durchziehen lassen und Pharao und seine Armee kamen in den Fluten um. Aber nicht nur da, auch wenn wir das nachlesen bei der Gesetzgebung am Sinai, wo die Menschen Angst hatten und sagten zu Mose, sprich du mal mit Gott, wir haben Angst. Also Gott hat sich immer wieder offenbart und das Stärkste für mich persönlich ist die Offenbarung eben in dieser Stiftshütte. Und wenn wir die aufbauen und das sehen werden oder lesen oder anlesen, dann werden wir wissen oder auch schon jetzt wissen, es gab um diese Stiftshütte herum eine Mauer aus Stoffen, aus Zellstoffen, aus Leinen. Und diese ganze Hütte, dieses Vorfeld, was abgesteckt war, hatte nur eine Tür. Ein Bild auf Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zum Vater. Es gab nur einen Eingang. Und in diesem Eingang, wenn man dann reinkam, sah man als erstes den Brandopferaltar, wo das stellvertretende Opfer gegeben wurde. Und das ist immer wieder, die Stiftshütte verkörpert quasi Jesus in all dem, was wir von ihm wissen. Er ist also quasi die Hütte, ist das oder Schatten von dem, was wir im Neuen Testament von Jesus lernen können. Und die Leute im Alten Testament hatten ja nur ihre Stiftshütte oder später eben den Tempel und lebten eben damit, dass ein stellvertretendes Opfer gegeben werden musste. Gott gibt also sein Bemühen nicht auf, immer wieder den Menschen nachzugehen. Und er ruft ihn jetzt hier Mose auf den Berg und zeigt ihm quasi, was er tun soll. Und dann schenkt er auch, neben dem befähigt er zwei Männer in besonderer Weise und gibt auch die Anordnung zum Priester und Opferdienst. Also Gott ist ein Gott der Ordnung. Er legt ganz klar dar, wie etwas zu sein hat, wie die Dinge funktionieren sollen. Und das ist auch ein starkes Bild von dem, was David uns dann schreibt im Psalm 26. Obwohl er den Tempel ja nicht bauen durfte, sagt er, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, an deine Ehre wohnt. Die Stiftshütte, später der Tempel, heute die Kirche, repräsentieren Gott. Und das wurde dann auch so gebaut und dargestellt, um Gott immer das Beste zu geben. Oder, dass ich hier noch habe in Psalm 84, da schreiben die Söhne Korach, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Und das ist auch ein schönes Wort hier noch einmal, die in deinem Hause wohnen, die quasi in der Nähe oder in der Gemeinschaft Gottes sind. Die Stiftshütte, das hatte ich ja nun schon ein paar Mal gesagt, ist selbstverständlich nur der Schatten von dem Jesus. Und Jesus ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenn also im Alten Testament jemand gesündigt hat, da musste er sein Lamm nehmen, sein Schaf nehmen und losziehen. Und jeder, der aus dem Fenster geschaut hat, der aus seinem Zelt rausschaute, wusste, er geht jetzt zum Tempel und gibt stellvertretend sein Lamm. Das war ein öffentliches Bekenntnis. Wenn wir beten, auch beim Abendmahl und um Sündenvergebung, dann geschieht das innerlich in uns, weil der Heilige Geist ja auch in uns ist. Und da können wir natürlich auch öffentlich für unsere Fehler uns entschuldigen und auch Buße tun. Aber es ist nicht dasselbe, was es im Alten Testament war, wenn jemand wirklich mit seinem Schaf, mit seinem Lamm, mit seinem Widder, was immer er hatte, zum Tempel zog. Und das nicht nur im Sinne von dem, dass man etwas Schlimmes getan hat. Man konnte selbstverständlich auch als Lob etwas bringen. Auch da gab es die Möglichkeit, dem Herrn die Ehre zu geben. Die Schrift gebraucht nun verschiedene Worte für diese Stiftshütte. Da ist einmal das Zelt der Zusammenkunft, ein sicherlich bedeutendes Wort, oder das Zelt der Begegnung, weil man da eben Gott begegnete, oder Wohnung des Herrn, Haus Gottes und so weiter. Aber all das soll ausdrücken eben, dass Gott dort gewohnt hat, dass er da präsent war, dass er da anwesend war. Den Begriff, den wir jetzt kennen von Stiftshütte, der wurde durch Martin Luther geprägt hier in unserem deutschsprachigen Raum. Im Englischen spricht man von Tabernakel, auch die katholische Kirche hat das da, wo sie beim Abendmahl die Sachen verwahrt. Aber zu Luthers Zeiten war das eine Stiftshütte, war ein Gebäude, das zu dem Zweck diente, wo Menschen sich begegnen. Quasi eben hier so wie ein Gemeindesaal. Nicht zu vergessen mit einer Kirche oder einem großen Gottesdiensthaus oder einem Münster, Dom oder ähnliches, sondern es war eigentlich eine einfache Begegnungsstätte, die schlicht und einfach war. Und wenn wir die Zelte sehen werden, mit der das Volk unterwegs war und auch die Stiftshütte ausgestattet war, dann war es nach außen eine einfache, schlichte Hütte. Nach außen stellte es sich nicht so dar wie später der Tempel. Die Tempelkuppe war später mit Gold überzogen. Und dann könnt ihr euch das vorstellen, eine große, runde Tempelkuppe, die mit Gold überzogen war und in der Sonne von weitem her strahlte. Das war die Stiftshütte nicht. Aber dafür war dann die Wolke über die Hütte und nachts eine Feuersäule. Komme ich gleich nochmal zu. Also, wir haben hier bei der Stiftshütte keine große Kirche vor uns. Und wir sehen, wie der Mensch aus drei Teile als Individuum besteht, Geist, Seele, Leib. Oder wie wir es auch in der Trinität kennen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So haben wir auch in der Stiftshütte drei verschiedene Bereiche. Wir haben einmal das Allerheiligste, dann das Heiligtum und dann den Vorhof. Und das, was jetzt besonders interessant ist, wenn man in der Schrift liest, in 2. Mose 25 und weitere Kapitel, dann ist es interessant, dass Gott nicht mit den Äußerlichkeiten beginnt. Also wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen würden, dann fangen wir an, ein Fundament zu gießen, um dann irgendwann vielleicht einen Keller draufzustellen oder fangen gleich an, nach dem Fundament die erste Etage und so weiter einzusetzen. Und am Ende kommen wir auf den Gedanken und sagen, so, jetzt brauchen wir noch einen Innenarchitekt. Gott baut das anders auf. Er ist der Mittelpunkt und er fängt vom Allerheiligsten an und arbeitet sich dann langsam nach vorne. Also er kommt genau aus der anderen Seite und fängt mit dem an, wo wir aufhören würden. Damit beginnt Gott, mit dem Allerheiligsten. Ich habe das hier nochmal in 2. Mose 25, genau nach dem Bilde, das ich dir von der Wohnung und ihrem Geregnen gezeigt hast, sollst du es machen. Mose bekommt ganz strikte Anweisungen und wir werden dann sehen, dass Mose sich an diese Anweisung gehalten hat und dass dann wirklich auch alles so gekommen ist, wie Gott es wollte. Er hatte die Aufgabe, das sagte ich bereits, die himmlische Realität mit irdischen Mitteln nachzubauen. Er hatte keinen Raum für eigene Ideen. Er konnte also nicht etwas hinzufügen oder etwas weglassen. Es wurde ihm detailliert alles genau gesagt, wie es auszusehen hat und was er tun konnte. Das heißt, wenn wir uns das vorstellen, dass es eine himmlische Stiftshütte gibt, die Mose gesehen hat, dann war er von dieser abhängig, das nachzubilden. Das heißt in Hebräer 8, das habt ihr jetzt auch, was ihr mitlesen könnt, Hebräer 8, 5, sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Da heißt es dann hier, sie zusprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Es muss unglaublich beeindruckend gewesen sein, als Mose all das wahrgenommen hat und was er da mitbekommen hat. Es ist nicht überliefert, dass Mose zum Beispiel sich Notizen machte, aber es war wohl so fest in ihm eingebrannt und durch den Geist, den er auch sicherlich punktuell immer wieder hatte, konnte er das auch abrufen und sich auf seine Leute verlassen, dass es genauso gebaut wird. Was war jetzt nun das Besondere an der Stiftshütte? Ich hatte es schon ein paar Mal gesagt. Gott wollte unter seinem Volk wohnen und schafft hier als erstes einen Platz inmitten seines Volkes. Ich hatte ja schon gesagt, wenn wir uns mit jemand überworfen haben oder zerstritten haben, was tun wir, um wieder im Reinen zu kommen? Gott besucht sein Volk. Er schreibt keine E-Mail, er schreibt keine SMS. Er besucht sein Volk und will bei ihnen sein. Er will in seiner Präsenz sein. Und das Zweite ist, er will sichtbar sein. Nicht nur irgendwo, sondern er will sichtbar unter seinem Volk sein. Das ist, was ich euch hier gegeben habe aus 2. Mose 40, die Verse 34 bis 38. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Dann heißt es, immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei der Tage über die Wohnung und bei Nacht ward sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Das heißt also, diese Wolke war die Präsenz, Gott ist anwesend und wenn sie ruhte, ruhte auch Israel. Und wenn die Wolke sich erhob, zog das Volk Israel weiter. Also das eine war die Wohnung, das zweite war hier die Anwesenheit. Das dritte, die Stiftshütte, auch das hatte ich nun schon ein paar Mal gesagt, ist der Ort des stellvertretenden Opfers, wo das stellvertretend das Blut des Opfers fließt. Aber, auch das hatte ich erwähnt, die Stiftshütte war auch der Ort, wo Dank für die Vergebung emporgestiegen ist. Denn wenn das Blut geflossen ist und die Vergebung wiederhergestellt wird, war natürlich auch die Dankbarkeit. Und all das, auch das hatte ich gesagt, ist ein Hinweis auf das Erlösungswerk Jesu. In Hebräer 8,1-2 lesen wir, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Auch hier wieder wird die Brücke, wie ich schon oft auch erwähnt habe, immer wieder zu Jesus gezogen. Das, was wir da symbolisch haben, ist wirklich das, was Jesus für uns persönlich getan hat. In Hebräer 9,24 lesen wir, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Wir haben sicherlich schon das Bild, wenn wir wissen, dass der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste rein durfte. Und all das sind immer wieder Anspielungen auch auf den Hebräerbrief. Ich hatte das in dem Gemeindebrief reingeschrieben, wenn ihr das vorbereitet und lesen wollt, lest in 2. Mose 25 bis 40 die Kapitel, aber auch in Hebräer 8 und 9 und so weiter. Auch da wird das uns nochmal dargestellt. Also wir haben heute einiges über diese Bildersprache gehört. Und ich möchte den Abend jetzt mit etwas Mutmachenden auch beenden, weil wir in einer Zeit leben, die nicht einfach ist. Eine Zeit, wenn wir die Nachrichten anschlagen, uns das Grauen überkommt. Ich denke nicht, dass wir uns an diese schrecklichen Bilder der Ukraine gewöhnt haben, an die Nachrichten aus Israel, wo immer noch Geisel vermisst werden All diese Dinge sind da. Wir hatten am Sonntag Wahlen in Deutschland. Auch da gibt es wenig Rühmliches zu sagen. Und ich weiß, dass wir so ein bisschen vielleicht auch angeschlagen sein können von dem, was uns da ereilt. Ich möchte zu einer Stelle kommen aus dem Neuen Testament, Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Da sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir haben die Situation jetzt hier im Johannesevangelium, wo die Jünger mutlos sind. Sie sind ein Stück weit depressiv. Sie haben die Fußwaschung Jesu nicht wirklich verstanden. Jeder wollte der Größte sein. Wir kennen dieses ganze Gezerre der Jünger untereinander, die im Reich schon ihre Vorstellung hatten, wo sie eingesetzt werden, was für Ministerpräsidentenposten sie übernehmen und so weiter. Und das ist die Situation auch für Jesus nicht einfach. Judas wird ihn noch verraten. Petrus wird Jesus noch verleugnen. Aber Jesus nimmt jetzt hier diese Situation und will diesen ganzen Kummer stillen, der da ist. Und er führt jetzt seine Jünger und hoffentlich auch uns heute Abend auf eine himmlische Ebene. Er sagt, das Vaterhaus im Himmel hat viele Wohnungen. Natürlich ist das jetzt auch hier wieder eine Bildsprache. Wir können nicht davon ausgehen, dass im Himmel jeder von uns hier ein Zimmer bekommt. Also das ist natürlich eine Bildsprache. Wir hatten natürlich auch im Tempel und auch in der Stiftshütte gab es Räume, Möglichkeiten. Aber das ist hier etwas anderes. Wir müssen hier auf dieses Energische hingucken. Es ist also ein realer Platz im Himmel für uns bestimmt, wo wir endgültig zur Ruhe kommen dürfen. Dieses Schabbat, dieses Ruhen, hat ja eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Wo wir endlich zur Ruhe kommen sollen, das ist eigentlich hiermit gemeint. Und Jesus ist sehr energisch hier zu seinen Jüngern. Er wiederholt das, also sagt das hier ganz deutlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Es ist so. Und Jesus beruft sich darauf. Wenn es nicht so wäre, hätte er es ja gar nicht gesagt. Es geht auch jetzt hier nicht um die Wiederkunft Christi, um die Seinigen zu holen nach der Auferstehung. Sondern was hier gesagt wird, das ist etwas, was noch kommen wird, was Paulus im 1. Thessalonicher 4 beschreibt und so weiter. Aber das Ziel ist, endgültig vereint mit Jesus zu sein und dort zu sein, wo er ist. Das ist das Ziel. Dort zu wohnen, wo er jetzt schon ist. Und deswegen lohnt sich auch ein Stück weit die Anfechtung und das Not und das Leid, weil etwas auf uns wartet, was unbeschreiblich ist. Das ist jetzt nichts, um euch irgendwie zu trösten und etwas Billiges zu sagen, sondern es ist etwas, wovon ich fest überzeugt bin, Gott will bei seinen Leuten wohnen. Das hat er uns im Alten Testament immer wieder gezeigt. Und das wird er auch in Zukunft umsetzen. Wir haben ja auch das Wort aus der Offenbarung 21,3, dass er bei uns wohnen wird und wir bei ihm. Und das ist heute Abend so mein Wunsch, wenn wir die Alltagssorgen haben, die uns immer schnell erreichen, dass wir nicht vergessen, dass der Heilige Geist in uns ist, dass er bei uns eine Wohnung hat und Gott bei uns wohnt und wohnen will. Nun kann Gott nicht überall mitgehen, wo wir hingehen, wenn es ein sündiger Ort ist. Dann betrüben wir den Heiligen Geist und dann kann er nicht in uns wirken. Aber da, wo wir im Positiven, wo wir am Wort sind, da ist Gott immer dabei und immer unterwegs und möchte uns auch immer wieder Mut machen. Und so möchte ich bitten auch für uns, dass wir ihm Raum schaffen in unser Herz, in unser Leben und ihn willkommen heißen und bewusst sein dürfen, dass er da ist und dass er die Nöte, die uns ereilen und die uns umgeben, kennt. Und lass uns einfach auch immer wieder an das Bild dieser Wolke denken, dass Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart uns diesen Schutz geben möchte. Dass er einmal vorangeht, aber dass er auch da, wo wir in Gefahren sind, uns schützen kann durch die Wolke. Weil das hat er bei dem Volk Israel auch getan. Dass wir dieses Bild in dieser Bildersprache einfach mitnehmen. Dass wir nicht nur etwas theoretisch lernen, sondern wirklich ganz praktisch glauben, dass Gott bei uns ist, bei uns wohnen will und auch Wohnung in uns genommen hat. Ich möchte jetzt diesen Abend mit einem Gebet beenden. Himmlischer Vater, danke, dass du dich immer wieder uns offenbarst und dass du dich zeigst, dass du in unser Leben sprichst, dass wir deine Stimme vernehmen können, dass wir die Bibel in unserer Muttersprache haben, dass wir lesen und forschen können, Herr, für all das Mutmachende und auch für das gewaltige Bild, dass du unter uns bist und dass du bei uns sein möchtest, dass es ein Anliegen ist, in uns zu sein, durch uns zu leben, durch uns zu reden, durch uns zu arbeiten. Herr, hab Dank für das gewaltige Bild der Stiftshütte, für den großen Brandopferaltar, den wir sehen werden, wo viele Lämmer geschlachtet wurden, weil Menschen Verfehlungen ereilt haben und weil sie deinen Namen missachtet haben. Herr, hab Dank für die Vergebung, die du auch uns schenkst, wenn wir innerlich drum bitten und aufrichtig dich darum bitten, dass wir die Sünde auch dann lassen, Herr. Schenke uns diese Kraft der Vergebung und auch die Freude, aus der wir dann leben können, weil wir mit dir und den Menschen im Reinen sein können. Herr, ich möchte auch danken für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, jetzt untereinander hier im Raum, auch da, wo wir zugeschaltet sind. Herr, hab Dank, dass diese Gemeinschaft uns weiterträgt, auch wenn wir gleich wieder alleine nach Hause gehen werden, dass du bei uns bist, dass du Wohnung in uns hast und dass du uns auch wieder zusammenführen möchtest. Ich möchte jetzt einfach bitten, Herr, mit meinen Geschwistern das Gebet zu sprechen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Augengesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Ja, noch ein letztes Wort. Nächste Woche am Mittwoch treffen wir uns dann wieder hier um 19.30 Uhr. Dann werde ich das Modell aufgebaut haben. Und es sind auch einige Folien für die Internetgemeinde vorbereitet, dass sie dann einfach da auch mitgucken kann. Wenn ihr jetzt gleich noch Interesse zeigt an die Bücher oder das eine oder andere noch wissen wollt, ich bin auf jeden Fall noch ein paar Minuten da. Euch noch dann einen gesegneten Heimweg. Tschüss.